Deutschlandfunk Interview.
Am Institut für Politikwissenschaft der Uni Jena leitet Professor Michael Dreyer den Bereich Politische Theorie und Ideengeschichte. Das politische System der USA gehört zu seinen Arbeitsschwerpunkten. Er ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Dreyer.
Ja, schönen guten Tag, Herr Barmbek.
Herr Dreyer, der Übergangsprozess von Trump und Biden wird jetzt also formal in Gang gesetzt. Das ist symbolisch sicherlich von großer Bedeutung. Wo sehen Sie die größten praktischen Folgen?
Nun, die symbolische Bedeutung will ich nicht in Abrede stellen, aber die praktische Bedeutung ist noch viel größer. Das amerikanische politische System funktioniert ja anders als bei uns. Bei uns sind die wesentlichen Minister in der Regel diejenigen, die auch schon im Parlament gesessen haben, während die Regierung in den USA erst rekrutiert wird, in der Regel von außerhalb, Leute mit früherer Erfahrung, aber die zumindest jetzt die letzten 4 Jahre nicht mehr Insider gewesen sind. Und die müssen eingeführt werden in ihre neuen Ministerien, in ihre neuen Arbeitsbereiche. Und das sind nicht nur die Minister, sondern es sind mehrere tausend Jobs, die jetzt wechseln werden. Und das geht nicht ohne eine entsprechende Vorbereitung. Und die kostet auch Geld. Und alles da stand nicht zur Verfügung bislang. Also das ist von eminenter praktischer Bedeutung.
Kann man denn davon ausgehen, dass wenn Donald Trump grünes Licht gibt, dass es in den verschiedenen Ministerien jetzt auch die Bereitschaft gibt, mit dem Team von Joe Biden zusammenzuarbeiten und die Informationen, die dort wichtig sind, auch zur Verfügung zu stellen?
In den Ministerien gab es diese Bereitschaft auch vorher schon, jedenfalls zu einem wesentlich höheren Grade als im Weißen Haus. Denn sehen Sie, in den Ministerien, abgesehen von der kleinen politischen Führungsschicht, sitzen professionelle Beamte, die als Karrierebeamte ihr ganzes Leben dieser Arbeit gewidmet haben und die haben mit den unterschiedlichsten Administrationen schon zusammengewirkt. Die sind immer bereit, mit einem neuen Präsidenten zusammenzuarbeiten, nur bislang durften sie es halt nicht. Jetzt geht es und ich bin sicher, dass bei den professionellen Mitarbeitern der Ministerien das kein Problem sein wird. Die Leute an der politischen Spitze, das könnte eine andere Sache sein.
Nun weigert sich Trump ja weiterhin tatsächlich seine Niederlage einzuräumen, selbst wenn er den Weg jetzt für den Übergangsprozess freigegeben hat. Was bezweckt Trump damit?
Das ist eine sehr gute Frage. Es könnte sein, dass er seine Relevanz in der Welt nach dieser Präsidentschaft weiterhin behalten möchte. Und das heißt insbesondere seinen Einfluss auf die Republikanische Partei. Ich meine, kein Mensch weiß, was Herr Trump wirklich vorhat. Es ist möglich, dass er jetzt sagt, das war's mit der Politik, aber es ist auch möglich, dass er versucht, für 2024 ein Comeback vorzubereiten und für den Fall müsste er die Kontrolle über die Partei, die er im Moment noch hat, aufrechterhalten. Das wird nicht einfach sein, aber vielleicht ist das die Richtung, in die er gehen soll. Dass er ernsthaft glaubt und dass die Leute in seiner Umgebung glauben, sie könnten wirklich diese Wahl noch durch irgendwelche Tricks gewinnen, das halte ich für ausgeschlossen. Zumal ja inzwischen mehr und mehr Republikaner sich auch gegen diese Taktik des Präsidenten aussprechen. Die letzten Versuche in Michigan und Pennsylvania waren ja die gleichen Misserfolge wie alle weiteren Versuche vorher. Vielleicht hat das jetzt ein bisschen Eindruck hinterlassen.
Und wenn es am Ende so ist, dass er gegen all diese Tatsachen weiter am Mythos strickt, dass er die Wahl im Grunde genommen zu Unrecht verloren hat. Wäre das dann so etwas wie politische Brunnenvergiftung, wie es Wolfgang Ischinger ausdrückt, der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz?
Das ist ein starkes Wort, aber es ist kein falsches Wort. Es trägt auf jeden Fall zur ohnehin schon starken Polarisierung der USA bei. Die USA sind in der Bevölkerung tief in zwei politische Lager gespalten und das ist in der Regierungszeit von Präsident Trump nur noch schlimmer geworden und er hat offenbar keinerlei Ambitionen daran, irgendwas zu ändern, sondern das wird weiterhin bestehen.
Und wenn es so kommt, dass Donald Trump in der Niederlage noch so viel Schaden wie möglich anrichten möchte, was bedeutet das jetzt für die nächsten Wochen und Monate für den Start der Administration von Joe Biden? Wir haben immerhin in den USA die verheerenden Folgen der Corona-Pandemie, die Wirtschaftskrise. Da müssen ja auch Entscheidungen jetzt gefällt werden in den nächsten Monaten. Wird das passieren? Wird das möglich sein?
Das wird passieren, aber das wird wahrscheinlich erst nach dem 20. Januar passieren. Die letzten Aktionen hier, insbesondere die Entscheidung von Steve Mnuchin, einige Hilfsprogramme zu beenden, anstelle sie fortzusetzen, sind angesichts der, wie Sie sagten, katastrophalen wirtschaftlichen Lage ein riesiges Problem. Und man hat fast den Eindruck, die New York Times hat es auch schon so geschrieben, dass Donald Trump vorhat, auf seinem Weg nach draußen auch die Wirtschaft mitzunehmen und sie so schlecht wie möglich seinem Nachfolger zu hinterlassen, was von einer reinen Frage der politischen Taktik durchaus Sinn ergeben würde, was aber natürlich für das Land katastrophal wäre.
Wir haben in dem Bericht eben auch von den ersten wichtigen Personalentscheidungen gehört, die Joe Biden getroffen hat, was den Außenminister angeht, den Heimatschutzminister, die Finanzministerin. Wenn Sie einen Strich drunter machen, was für ein Signal zeichnet sich da bisher ab? Manche sprechen ja auch schon etwas spöttisch von den Veteranen von Barack Obama.
Ja, das ist nicht verkehrt, aber das ist ja auch völlig normal, denn woher soll ein neuer Präsident seine Leute mit Regierungserfahrung bekommen, wenn nicht aus der letzten Administration, die von seiner Partei gestellt wurde? Also das ist bei allen Präsidenten der Fall. Es ist in der Regel eine Mischung aus alten Vertrauten des gewählten Präsidenten, aus Veteranen der letzten Administration, und das kann sich auch überlappen, und dann aus dem einen oder anderen Kongressabgeordneten und brillanten Außenseitern, und in der Regel ist auch mindestens einer der anderen Partei dabei. Dazu wird Biden darauf Rücksicht nehmen müssen, dass es Leute gibt, die die Wählerschicht seiner Partei verkörpern, und das ist ja auch schon geschehen. Es gibt schwarze Frauen in der Administration bereits, die UNO-Botschafterin. Es gibt Hispanics da drin, was übrigens auch noch ein verbindender Faktor ist, der bislang wenigen bekannt gewordenen Namen, ist, dass sie allesamt über eine herausragende akademische Ausbildung verfügen. Also die kommen bislang praktisch alle nicht nur von den besten Universitäten der USA, sondern haben auch als Rhodes Scholar und so internationale Erfahrung gesammelt. Also es ist schon bislang eine sehr beeindruckende Liste von Namen, die Biden vorgelegt hat.
Herr Dreyer, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber eines wollte ich Sie noch zur Außenpolitik fragen. Auch für Sie steht fest, es wird anders im Ton mit Joe Biden, aber jedenfalls nicht leichter in bei vielen Themen.
Nun, der Ton macht schon einen Unterschied aus, aber Sachen wie das 2%-Ziel beispielsweise, das wir ja freiwillig eingegangen sind, und zwar nicht erst in der Trump-Administration, daran wird auch Joe Biden festhalten.
Bei den Verteidigungsausgaben.
Ja, der Verteidigungsausgaben, genau. Daran wird auch Joe Biden festhalten.
Professor Michael Dreyer von der Universität in Jena, heute hier live im Deutschlandfunk. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.